Ja, guten Morgen auch von mir. Und als erstes mal vielen Dank für den freundlichen und den warmen Empfang, wobei die Betonung auf warm liegt. Ich glaube, das können wir heute Morgen alle doch etwas gebrauchen. Schön, dass ihr da seid, auch wenn es doch schon ein bisschen anzieht von den Temperaturen. Andreas hat es gesagt, mein Name ist Jochen Hasenburger. Ich gehöre zur Christusgemeinde Nagold, bin dort Teil des Leitungsteams. Was bin ich sonst noch? Ja, ich bin 55 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder und bin Verwaltungsbeamter, arbeite in Jettingen, leite dort das Haupt- und Personalamt. Gut, aber es soll ja heute Morgen ja nicht um mich gehen. Ich habe euch einen Text mitgebracht und ich dachte, das ist vielleicht ganz passend für Open Air, ein Text, der jetzt nicht so ganz komplex ist, nicht so kompliziert ist. Ich möchte euch gerne heute mal euren Fokus gerne mal wieder richten auf ein Geschwisterpaar der Bibel. Genau genommen ein Brüderpaar. Jetzt werden die Bibelkenner unter euch wahrscheinlich sofort denken, ah, wer könnte es sein? Ein Brüderpaar, wer fällt euch ein als erstes? Esau und Jakob. Die anderen, Kain und Abel, glaube ich, habe ich gehört. Kain und Abel. Ja, vielleicht die Donnersöhne, Jakobus, Johannes. Nein, es ist ein Brüderpaar, das uns sehr vertraut ist, obwohl wir deren Namen nicht mal kennen. Und wir kennen auch nur eine kurze Episode aus ihrem Leben. Es sind die zwei Söhne im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir finden es in Lukas 15, der Text ist euch vertraut. Deswegen fasse ich einfach mal ganz kurz zusammen. Da ist ein Vater, er hat zwei Söhne, einen älteren, einen jüngeren. Der jüngere lässt sich sein Erbe auszahlen. Er geht in ein fernes Land, für Juden undenkbar, in ein fernes Land, verprasst dort sein Geld auf unmoralische Weise mit Prostituierten, vielleicht mit Glücksspiel. Dann kommt eine Hungersnot, er hat kein Geld mehr, er landet bei den Schweinen und selbst das, was die Schweine zu fressen kriegen, kriegt er nicht zu essen. Daraufhin schaltet er den Kopf ein und sagt, bei meinem Vater war es eigentlich schöner. Und selbst wenn ich bei meinem Vater angestellt wäre, ging es mir immer noch besser als hier. Also mache ich mich auf, gehe zu meinem Vater zurück. Das tut er. Der Vater, wir lesen, er wartet schon auf ihn, er schaut aus täglich und er sieht den Sohn, er läuft ihm entgegen. Und bevor er überhaupt noch richtig sein Schuldbekenntnis formulieren kann, nimmt er ihn in die Arme und stattet ihn wieder mit allem aus, was man als Sohn, was einen Sohn so eben ausmacht. Die Versöhnung ist perfekt. Der Vater nimmt den Sohn in den Arm und versöhnt ihn mit sich. Bedingungslose und voraussetzungslose Liebe. Und wir kennen diesen Text aus vielen Evangelisationsveranstaltungen, wo der Schwerpunkt darauf gelegt wird. Der Vater nimmt den Sohn bedingungs- und voraussetzungslos an. Er ist treu. Und er ermöglicht dieses Happy End. Wenn es denn für alle Beteiligten ein Happy End wäre. Denn das Gleichnis endet ja an dieser Stelle gar nicht. Vielleicht auch zu unserer Überraschung. Ganz anders als Märchen und als Liebesromane. Wir kennen das. Liebesromane und Märchen enden immer mit der Hochzeit. Das Alltagsleben in der Ehe wird ausgeblendet. Also immer am Höhepunkt. Aber wir haben es hier eben nicht mit einem Liebesroman, wir haben es auch nicht mit einem Märchen zu tun. Obwohl wir zweimal lesen, dass von Freude lesen, dass da Fröhlichkeit herrscht. Sie fingen an, fröhlich zu sein und sich zu freuen. Eigentlich alles gut, der perfekte Zeitpunkt, um aufzuhören, Jesus. Nein, er macht weiter. Er macht weiter. Denn da ist ja noch der zweite Sohn, der Ältere. Und nun sage ich euch was euch vielleicht überraschen wird, weil wir ja mit diesem Gleichnis so vertraut sind. Dieser zweite Sohn ist es, um den es eigentlich in diesem Gleichnis geht. Dieser Sohn ist es, um den es eigentlich geht. Wie komme ich denn darauf? Zwei Gründe. Zum einen erkennen wir das, wenn wir an den Anfang des Kapitels schauen. Es handelt sich ja um eine Gleichnistrilogie, also drei Stücke, drei Gleichnisse von der verlorenen Münze, vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn. Und wenn wir an den Anfang von Lukas 15 schauen, lesen wir das. Da nennt Lukas nämlich die Adressaten von Jesu Predigt. Wer sind das? Es sind die Sünder und Zöllner und es sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Zwei Gruppen. Die Sünder und Zöllner, denen diese Botschaft von der Versöhnung ja gilt. Von der bedingungslosen Zuwendung und der Einladung Gottes. Und dann eben die andere Gruppe der Pharisäer. der Menschen, die es sehr genau nehmen mit ihrem Glauben. Und das meine ich wertschätzend. Jesus war den Pharisäern in vielem viel näher als allen anderen. Diese Menschen, die es sehr genau nehmen mit ihrem Glauben, die besonderen Wert auf die Einhaltung der Vorschriften und Formen legen und auf die Einhaltung der Tora, des Gesetzes Moses. Und lasst mich was sagen, gerade diese ernsthafte Einstellung rückt, auch wenn uns das nicht gefällt, die Pharisäer doch immer wieder in die Nähe freikirchlicher Gemeinden, wie unserer, vielleicht auch wie eurer, das weiß ich nicht. Der zweite Grund, warum ich glaube, dass es um den älteren Sohn geht, ist ein formaler. Wenn wir die Gleichnisse Jesu angucken, dann kommt die Pointe immer am Schluss, ausnahmslos. Und das ist eben nicht der Satz, sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist nicht die Pointe, sondern der fast schon verzweifelte Ausruf des Vaters, man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. Das ist der Höhepunkt und Schluss. Dieser Aspekt wird in vielen Auslegungen gar nicht erwähnt, obwohl er doch so zentral ist. Und dieser letzte Satz eigentlich den Höhepunkt dieser gesamten Gleichnistrilogie darstellt. In jedem der Gleichnisse, aller drei, wird auf die Freude verwiesen, auf das Wiederfinden. Jedes Mal wird betont, die Freude, man muss sich doch freuen. Und Jesus macht deutlich, das ist doch die angemessene Reaktion, wenn man etwas verloren hat und wiederfindet. Das ist doch was ganz Natürliches und Normales. Wer freut sich denn da nicht? Wenn wir aber in Vers 1 von Lukas 15 reinschauen, dann merken wir, dass die frommen Pharisäer ganz anders reagieren. Es heißt, die Sünder und Zöllner, ganz schön, die kommen, um zu hören, die Pharisäer aber reden und murren. Murren und ermurren und sprachen, also reden und murren. Sie murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf. Eigentlich Evangelium, oder? Eigentlich Evangelium. Dieser nimmt Sünder auf. Aber die Reaktion nicht so, wie sie eigentlich natürlich wäre, dass man sich freut. Wie schade, dass dieses klare Evangelium, das die Pharisäer da aussprechen, bei ihnen gerade keine Freude auslöst, sondern ganz andere Gefühle. Als der jüngere Sohn nach Hause kommt, befindet sich der Ältere dort, wo wir ihn vermuten und wo er ja auch hingehört und wo wir ihn erwarten dürfen, nämlich auf dem Feld des Vaters. Er arbeitet. Er bekommt mit, dass im Haus gefeiert wird und durch die Nachfrage bei einem Diener erfährt er von der Rückkehr und auch von der Wiederannahme des Bruders. Und darüber wird er zornig. Er wird zornig. So zornig, dass er nicht am Festmahl teilnehmen will. Und als der Vater davon erfährt, dann geht er ganz entgegen der Sitte. Geht er zum Sohn hinaus. Na, wo gibt es denn das? Wir sind ja mit diesen Traditionen immer vertraut. Aber dass der Ältere zum Jüngeren geht, der Vater zum Sohn, aus dem Haus raus, undenkbar. Der Sohn geht zum Vater, nicht umgekehrt. Aber er geht nach draußen und er redet ihm gut zu, auch hereinzukommen. Die Betonung liegt auf auch, denn die Einladung zum Fest und zur Freude, die gilt ja beiden Söhnen, dem Heimgekehrten wie dem Gebliebenen, dem Sünder wie dem Frommen. Es ist nicht so, dass die Einladung allein dem Sünder gilt und die Gemeinde immer in zweiter Reihe steht bei der Liebe Gottes. Es ist aber auch nicht so, dass die Gemeinde vorne ansteht und die Sünder sich alle ganz hinten anstellen müssen und schauen müssen, was von der Liebe Gottes übrig bleibt. Es ist ja in unseren Gemeinden manchmal so, ich kenne eure nicht so gut, deswegen spreche ich ganz frei raus. Bei uns ist es so. Es ist manchmal so, dass die Frage, wem gilt unser Augenmerk, heftige Streits auslöst. Ja? Steht jetzt die Fürsorge der Gemeindeglieder im Vordergrund? Oder steht die Evangelisation im Vordergrund? Ich will das gar nicht vertiefen. Beide gehören dazu. Also der Vater geht raus und der kurze Dialog, der sich dann entspinnt, gehört nach meinem Empfinden, muss ich besser sagen, zu den bittersten in der Bibel. Ich lese euch den mal deshalb vor. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und du hast mir niemals ein Böckchen gegeben. dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Da reicht eine halbe Stunde nicht aus, um diese ganzen Vorwürfe mal zusammenzufassen. Wirklich. Niemals habe ich was übertreten. Niemals habe ich ein Böckchen, nicht mal ein Bock, ein Böckchen bekommen. Und dieser Schlamper, der sein Geld mit Prostituierten durchgebracht hat, der kommt und er kriegt das gemästete Kalb. Also, ich will ganz ehrlich zu euch sein. Jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, dann denke ich, so Unrecht hatte der Sohn nämlich gar nicht. Wir entrüsten uns ja gerne über diesen Sohn. Weil wir denken, na, wie kann man den so denken? Unser Herz ist doch voller Liebe, auch für den Sünder. Ganz ehrlich, jedes Mal denke ich, der hat nicht so Unrecht. Und ich verstehe jeden, der ähnlich denkt oder fühlt, auch in Bezug auf Gott. Auch wenn er sich von Gott ungerecht behandelt fühlt. Ich erinnere mich gut an eine Begebenheit aus meiner Kindheit. Die ist ja nun schon ein Weilchen her, aber ich habe sie im Kopf und das sagt schon alles. Alle paar Wochen sind wir zu meiner Oma gefahren mit meinen Eltern. Ihr erinnert euch, das waren so diese Fahrten, wo die Mama dann Parfüm aufgelegt hat, 47,11, und eine Dreiviertelstunde im Auto furchtbar war. Es war auch genauso langweilig bei meiner Oma. Die Omas damals waren noch nicht kinderorientiert. Die Omas haben mit den Erwachsenen geredet. Wir saßen in der Ecke. Aber gut, ich will nicht immer meine Oma schimpfen. Das war einfach nur eine kurze Beschreibung. Also, manchmal kam auch die Familie, also mein Onkel, meine Tante, Cousin und Cousine. Wenn mein Cousin, mein jüngerer Cousin kam, dann gab es, also, nein, ich muss anders anfangen, da gab es bei meiner Oma einen Lichtblick. Das war ein Schrank, in dem Süßigkeiten waren. Wenn nun mein Cousin kam, was hat mein Cousin gemacht? Der ist reingestürmt und der hat noch nicht mal richtig guten Tag gesagt, war er schon an diesem Schrank und hat sich bedient. Was habe ich gemacht? Ich habe mich nicht mal getraut zu fragen. Bin da gesessen in der stillen Hoffnung, dass sie vielleicht fragt, möchtest du auch was, um mir den Nachmittag, den langweiligen, etwas zu versüßen. Ich hätte mir nie erlaubt, an diesen Schrank zu gehen. Und dass sie seiner Unverschämtheit nicht gewehrt hat, das hat mich echt verärgert. Das fand ich nämlich echt ungerecht. Wirklich ungerecht. Und die Tragik des älteren Bruders in dieser Geschichte ist genau dieselbe. Seine Beziehung zu seinem Vater, die definiert sich nicht über Zusammengehörigkeit, definiert sich nicht über Nähe oder Vertrautheit, sondern über Recht, Anspruch, Leistung und Verhalten. Schauen wir nochmal zurück. Siehe, so viele Jahre diene ich dir. Niemals habe ich ein Gebot übertreten. Und ich habe nie etwas dafür bekommen. Wofür? Für den Dienst und für den Gehorsam. Was die Beziehung zu seinem Vater prägt, sind Dienst, Gehorsam, Bezahlung. Das alles passt viel mehr in ein Angestelltenverhältnis als in eine Familie. Dienst und Gehorsam sind für ihn Voraussetzungen, um geliebt und gesegnet zu werden. Und jetzt lasse ich euch einen Moment Pause, ob wir so weit weg sind von diesem Sohn. Dienst und Gehorsam sind für ihn die Voraussetzungen, um vom Vater geliebt und gesegnet zu werden. Aber er macht ja noch weiter. Und jetzt kommt dieser dein Sohn. Nicht mein Bruder, dein Sohn. Erinnert an den Garten Eden, ja? Die Frau, die du mir gegeben hast, dein Sohn kommt daher. Und der bringt deine Habe durch mit Huren, nicht meine. Kann es sein, dass wir manchmal meinen, wir müssten Gott verteidigen oder seine Ansprüche gegenüber anderen durchsetzen? Es geht gar nicht um die Habe des Sohnes und trotzdem regt er sich auf, der deine Habe durchgebracht wird. Und für ihn wird jetzt ein gemästetes Kalb geschlachtet. Kein Böckchen, ein gemästetes Kalb. Also die Erkenntnis, ich denke, es geht euch ähnlich, die Erkenntnis springt einem doch förmlich ins Gesicht. Der ältere Sohn, und das macht mich schon betroffen, der ältere Sohn sehnt sich genau nach der Liebe, nach der Anerkennung und Wertschätzung des Vaters, die der jüngere Sohn so leichtfertig mit Füßen und in die Gosse getreten hat. Jetzt aber, völlig unverdient, in überschäumender Weise und unverdient bekommt. Während er selber trotz seiner jahrelangen Bemühungen, trotz seines Dienstes und seines Gehorsams, leer ausgeht. Naja, zumindest ist das seine Wahrnehmung. Das ist die Tragik des älteren Sohnes. Vielleicht ist es auch deine Tragik. Dass er davon ausgeht, dass Liebe und Anerkennung durch Gott das Ergebnis des eigenen Tuns sind, verdient werden müssen. Und dieses Tun doch niemals ausreicht, um Gott zufriedenzustellen. Ich habe der Predigt heute den Titel gegeben, gilt das Evangelium auch für Christen? Seltsamer Titel. Aber hier wird es deutlich, warum. Der Sohn hat wirklich alles versucht und trotzdem bekommt er nichts. Ich weiß, dass viele gute und aufrichtige Christen ganz genauso empfinden, auch wenn sie das Gott gegenüber niemals eingestehen würden. Sich selber vielleicht sogar nicht mal eingestehen und schon gar nicht dem Bruder oder der Schwester, die ständig mit einem freudigen Gesicht durch die Gegend rennen, weil Glauben ja so schön ist und weil wir als Christen ja immer so uns an allem freuen. Ich hoffe, ich bin nicht zu deutlich heute Morgen. Aber das ist der Grund, warum dieser Text mich immer wieder aufwühlt. Der Text macht deutlich, wie es um die Beziehung zwischen Vater und Sohn in diesem Fall tatsächlich bestellt ist. Er war ja nie weg vom Hof. Er hat seine Pflichten erfüllt, hat seine Verantwortung übernommen. Er war in den Hof hineingeboren, er war zeitlebens dort. Aber er war nie wirklich da. Er war nie wirklich da. Wie so manche Christen, die in Familien gläubiger Eltern aufwachsen. Was ein Vorrecht ist, die Bibel schon aus Kinder- und Jugendstunde kennen und für die Gemeinde das natürliche und ganz selbstverständliche Lebensumfeld darstellt, die aber im Herzen nie erfasst werden von dieser Gnade und von dieser Freude einer bedingungslosen und vorbehaltlosen Liebe, sondern im Verborgenen ganz viel Schmerz. Und vielleicht auch den ein oder anderen stillen Groll aushalten, weil sie ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass sie etwas dafür tun müssten, dass Gott sie liebt. Warum ging der ältere Sohn eigentlich nicht auch? Warum ging er nicht weg? Wir können darüber nur spekulieren. Vielleicht hat ihm der Mut gefehlt. Vielleicht hatte er Angst vor den Folgen. Na, das macht man doch nicht. Man geht doch nicht weg. Auch vielleicht Angst vor der Missachtung des Vaters. Vielleicht war es auch ein Gefühl der Verantwortung oder das Gefühl der Unentbehrlichkeit. Na, wenn ich jetzt auch noch gehe, dann bricht hier alles zusammen. Wie auch immer, der Ältere blieb am Hof, aber nah waren sich Vater und Sohn wohl zu keiner Zeit. Das bringt uns zu einem Stichwort, das uns zwar vertraut ist, mit dem wir aber oft Dinge assoziieren, die am Eigentlichen vorbeigehen. Das Stichwort Sünde. Wenn wir von Sünde sprechen, haben wir meistens das vor Augen, was der jüngere Sohn in dieser Geschichte vorlebt. Ein Aufbegehren gegen Gottes Regeln, ein unmoralisches, ein genussorientiertes, verantwortungsloses Verhalten, das sich nicht darum schert, was Gott will, sondern nur die egoistische Befriedigung der eigenen Bedürfnisse im Blick hat. So eben wie bei den Zöllnern und Sündern, ist ja klar unterteilt, die Sünder und die Frommen. Dass diese einfache Definition zu kurz greift, macht Jesus mit diesem zweiten Sohn sehr deutlich. Denn Sünde ist eben nicht, und ich behaupte mal ganz mutig, sie ist noch nicht mal vor allem die Missachtung von Geboten und Verboten oder der Verstoß gegen Regeln oder unmoralisches Verhalten, worauf wir sie gerne eingrenzen. Sünde beschreibt vielmehr die vom Menschen verursachte Beziehungsstörung. Beziehungsstörung. Und zwar auf vertikaler Ebene zwischen Gott und Mensch, wie auch auf horizontaler Ebene im zwischenmenschlichen Bereich. Sünde ist nicht das, was zwar reizvoll, aber verboten ist, sondern das, was die Liebe und was das Leben belastet, stört oder verhindert. Deswegen schreibt Paulus, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Das heißt, alles, was nicht in der Beziehung mit Gott gemacht werden kann. Und damit geht er über den ethisch-moralischen Sündenbegriff, den wir oft im Kopf haben, geht er natürlich weit hinaus. Sünde, das ist auch die Abgrenzung vom anderen, dessen Zurückweisung und auch das Streben nach der Unabhängigkeit. Und deswegen beginnt die Sünde nicht erst bei der Tat, sondern fängt schon bei der Abgrenzung an. Das sehen wir ja schon im Garten Eden. Es ist nicht primär der Ungehorsam gegen Gottes Gebot die eigentliche Sünde bei Adam und Eva, sondern vielmehr das Misstrauen, das Loslassen, das Loslösen, das nicht mehr abhängig sein wollen, nicht mehr angewiesen sein wollen auf den, von dem man ja letztendlich nicht wirklich weiß, ob er es tatsächlich gut mit einem meint. Ja, wir kennen die Frage noch, ich formuliere es immer anders. Würde ein Gott, der es gut mit mir meint, mir etwas so Schönes wie diese Frucht vorenthalten, die dazu auch noch klug macht? Ungehorsam und die Missachtung des Verbotes sind letztlich nur der Vollzug und nur die Folge der bereits erfolgten inneren Abgrenzung und Loslösung von Gott. Das hat bei mir, ich bin jetzt seit knapp 40 Jahren Christ, es hat bei mir Jahre gebraucht, zu erkennen und tief innen drin zu verstehen, dass es beim Glauben und dass es bei der Nachfolge nicht vorrangig darum geht, die Gebote Gottes zu erfüllen und die Lebensregeln einzuhalten und Vorschriften einzuhalten, die in der Bibel aufgelistet sind. Es geht nur nicht mal darum, Jesu Nachahmer zu sein, sondern es geht darum, dass ich als Jochen Hasenburger, als Andreas Klaus oder wie ihr auch alle heißt, in einer vertrauensvollen Beziehung mit ihm stehe. Und dass im Umkehrschluss dann die eigentliche Sünde eben darin besteht, Gott das Behutsame, und es ist behutsam, das behutsame Berühren meiner Seele zu verweigern. Das bedeutet nicht, dass Geh- oder Verbote unwichtig wären. Versteht mich nicht falsch, sind auch nicht überflüssig. Paulus betont, das Gesetz ist gut. Und das Gesetz zeigt uns auch, was für eine gute Beziehung, welche Rahmenbedingungen und Handlungsweisen für eine gute Beziehung förderlich sind. Aber wir schießen völlig am Ziel vorbei, wenn wir meinen, es ist in Ordnung, wenn wir die göttlichen Regeln einhalten, die Beziehung zu Gott selbst aber verweigern. So wie es der ältere Sohn tut. Ich bin bei manchen Männern, ich bin ja aus der Verwaltung, habe ich gesagt, deswegen bin ich da völlig unbeleckt, die ständig am Bauen sind. Ja, ihr kennt es bestimmt, nicht bei euch, aber bei uns. Männer, die ständig am Bauen sind und kaum ist die Wohnung fertig, alles ist toll eingerichtet, was machen sie? Sie gehen auf die nächste Baustelle und fangen die nächste an. Sie sind immer am Bauen, aber sie ziehen nie ein. Sie kommen nicht an. 20 Jahre hat es gedauert. Also, wie gesagt, fast 40 bin ich Christ. Und es teilt sich schön in zwei Hälften. Fast 20 Jahre hat es gedauert, bis ich angefangen habe, dass das Evangelium von der bedingungslosen Annahme nicht nur vor der Bekehrung gilt, sondern auch danach. Nicht nur vor der Bekehrung, sondern auch danach. Wir denken manchmal, und da sind wir den Pharisäern nicht ganz ähnlich, ist ja nicht so, dass die Pharisäer gedacht haben, sie sind aufgrund ihrer eigenen Leistung erlöst. Nein, sie dachten ja, sie sind schon aus Gnaden erlöst, aber diese Gnade müssen sie jetzt durch Leistung festmachen, bestätigen. Das ist ja der Punkt. Und gerade wir im süddeutschen Raum mit unserer calvinistisch-pietistischen Prägung, die ja auch eine der Wurzeln der charismatischen Bewegung darstellt, gerade wir tun uns damit echt schwer. Sätze wie, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das stand unter einem Bild und von der Kreuzigung Jesu und da hat sich Zinzendorf bekehrt, als er das gelesen hat. Aber dennoch, Sätze wie das tat ich für dich, was tust du für mich? Die haben sich so tief in unser Bewusstsein eingegraben. Und ich sage es hier mal in aller Freimut, lasst mich das so sagen, die haben auch großen Schaden in mancher Seele hinterlassen. Großen Schaden. Weil wir das Gefühl haben, das können wir doch gar nicht gut machen. Womit soll ich das denn rechtfertigen? Und die Zahl derer, gerade unter denen, die es ernst meinen mit dem Glauben, die befreiende Kraft des Evangeliums nach vielen Jahren des Christseins noch immer nicht erfahren haben, die ist echt erschreckend groß. Nicht als Anklage sage ich das, sondern mit Mitgefühl. Die Zahl derer, die meinen, sie seien zwar aus Gnade errettet, aber danach kommt es darauf an, möglichst fehlerfrei durchs Leben zu gehen. Die denken, Bekehrung ist ein Neustart. Und der Druck auf die Reset-Taste ihres Lebens ist nur eine zweite Chance, es diesmal besser zu machen. Und so starten sie mit vielen guten Vorsätzen, um in der Folge immer wieder an sich selbst zu scheitern, so wie es Paulus in Römer 7 beschreibt. Ich kann euch sagen, ich kann es nicht mehr zählen, wie oft ich als junger Christ diese Erfahrung gemacht habe. Und wie ich jedes Mal wieder Gott versprochen habe, es diesmal besser zu machen, wenn er mir dieses Mal noch vergibt. Wie befreiend ist es, bis heute für mich, zu erkennen, dass ich nicht nur bedingungslos angenommen bin als Sünder, sondern auch vorbehaltlos. Jetzt kommt der Verwaltungsmann raus, ihr merkt es, gell? Bedingungs- und vorbehaltlos. Was ist der Unterschied? Den kennt ihr. Bedingungslos heißt, ich muss nichts dafür tun, um angenommen zu werden. Ich muss keine Bedingungen erfüllen. Ich bin aus Gnaden angenommen. Da können wir alle noch ein Ja dazu sagen. Vorbehaltlos heißt, ich muss nicht nachträglich die empfangene Gnade rechtfertigen, weil ich sie sonst wieder verliere. Und das ist eine ganz andere Hausnummer. Christus ist meine Rechtfertigung, das heißt meine Lebensberechtigung. Und er ist der Garant dafür, dass mich nichts von Gott und seiner Liebe trennen kann. Nicht ich selber. Es kann mich nichts von Gott trennen, auch nicht von seiner Liebe. Nicht meine schlechte Leistung, nicht mein nicht ausreichendes Engagement, nicht meine sich dahinschleppende Heiligung und auch nicht mein erfolgloser Dienst oder sonst irgendwas. Als Gerechtfertigter bedarf es keiner Rechtfertigung des Lebens mehr. Auch nicht für den, der sein Lebensrecht verwirkt hat und, sind wir doch ehrlich, täglich neu verwirkt. Weil er nämlich auch als Gläubiger und als engagierter, ernsthafter Nachfolger Jesu nicht einen einzigen Tag lang den Ansprüchen Jesu oder Gottes standhalten oder entsprechen kann. Nicht einen Tag halten wir durch ohne Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Leistungsprinzip hatten wir im Alten Testament eigentlich schon nicht. Das Gesetz kam nur dazwischen. Aber jetzt mit Christus am Kreuz ist wirklich offenbar, das ist ein für alle Mal vom Tisch gefegt. Leben gibt es nur aus Gnade. Und das bedeutet aber auch, und das ist ehrlich, das ist eine Nachricht und eine Botschaft, über die ich mich immer wieder freue. Und das war einer der Gründe, weil ich gedacht habe, gut, vielleicht werde ich nur einmal eingeladen, dann sage ich das, was mir am wichtigsten ist. Es muss niemand beeindruckt werden durch das, was ich tue. Oder was ich mache. Auch Gott nicht. Wisst ihr, wie befreiend das ist? Ich muss Gott nicht beeindrucken. Wie sehr hat dieser ältere Sohn versucht, seinen Vater zu beeindrucken, durch Dienst und Gehorsam und Gebotstreue und dadurch sein Wohlwollen zu erlangen. Und wie viele Christen glauben das bis heute, sie könnten oder müssten Gott beeindrucken. Durch ihren Einsatz, durch ihre Spenden, durch ihren Lobpreis. Wie viele Christen opfern Gott, genau diese opfern, wirklich, da passt das Wort, Gott wirklich diese Dinge, Zeit, Geld und Energie, und das ist toll. Aber sie tun das nicht, weil sie beschenkt sind und etwas von dem Reichtum weitergeben, sondern sie tun es, um beschenkt zu werden. Da verdreht sich was. Und ein Blick in die Bergpredigt genügt, um zu erkennen, dass da Ursache und Wirkung sich umgekehrt haben. Und das erkennen wir auch an der entsetzten Reaktion des Vaters im Gleichnis. Der scheint mir fast sprachlos. Du bist doch täglich bei mir. Du bist doch am Hof. Was soll diese blödsinnige Unterscheidung zwischen mein und dein? Das ist unser Hof. Unser Hof. Aber der Sohn steht in einem Dienst- und Treueverhältnis zum Vater, nicht in einer Liebesbeziehung. Ich möchte diese Predigt jetzt schließen mit einem kurzen Text, den ich in einer christlichen Zeitschrift gelesen habe. Ich weiß nicht, dem einen oder anderen wird der Name Hans-Peter Wolfsberger vielleicht bekannt sein. Ich kenne ihn auch persönlich, ein ganz feiner Mensch, der war langjähriger Direktor in der Liebenzeller Mission. Der wurde dann schwer krank und kam auch auf die Intensivstation. Und dann gab es eben später mal ein Interview und dann kam die Frage, was sich denn während dieser Krankheitszeit verändert hätte bei ihm. Und diesen Text möchte ich einfach unkommentiert mal so stehen lassen und die Predigt auch damit abschließen. Er sagt, ich habe noch einmal bitter durchlebt auf der Intensivstation, was es bedeutet, zu Gott in einem Leistungsverhältnis zu stehen, die Gottesbeziehung vom eigenen Mitwirken her zu sehen. Bin ich gut genug? Eifrig genug? Missionarisch genug? In den langen Tagen und Nächten auf der Intensivstation, in denen auch das Thema Sterben nahe kam, habe ich gesehen, was ein solches Gottesverhältnis produziert, nämlich Angst vor Gott. Seither habe ich theologisch und praktisch nochmal meine Grundlagen des Glaubens revidieren lassen. Jetzt kommt's, und das ist das, was ich euch wünsche, das lasse ich doch nicht unkommentiert, aber egal. Das ist das, was ich euch wirklich wünsche. Heute weiß ich vielleicht ein bisschen besser, schreibt er, was das Evangelium ist und dass wir vom Geschenkten leben und nicht vom Geleisteten. Und das möchte ich euch heute zusprechen, dass ihr das möglichst mit nach Hause nehmt. Wir leben Tag für Tag neu, auch als Christen, vom Geschenkten und nicht vom Geleisteten.